Ja, Herr Bitschnau, wir nehmen den Wahlkampf ja so wahr als eine, der, ich sag's mal, mit sehr harten Bandagen geführt wird in den USA. Es geht auch schon mal unter die Gürtellinie. Stimmt der Eindruck, den wir hier in Deutschland von diesem Wahlkampf haben?
Ich glaube, der stimmt durchaus, wenn man ihn von der deutschen respektive europäischen Perspektive aus betrachtet. Für uns natürlich das, was dort passiert, auch was die Person Trump verkörpert, was er repräsentiert, weitgehend inakzeptabel und mit einer Härte ausgestattet, die wir nicht gewohnt sind. Das stimmt natürlich. Aber dann gibt es eben auch die amerikanische Perspektive und die ist da wirklich etwas anders gelagert. Denn das, was wir als sehr übertrieben, als exaltiert, auch als aberwitzig wahrnehmen, das mag dem Durchschnittsamerikaner eher als authentisch erscheinen in vielen Fällen, nicht? Im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, das Telling it like it is. Im Deutschen könnte man wahrscheinlich sagen, Klartext reden. Und in einer Kultur der amerikanischen, die ohnehin weniger Wert auf Formalismen legt, kommt etwas, was bei uns nicht gut ankommt, vielleicht dann doch ganz gut an. Dazu gibt es natürlich noch zwei Faktoren, die man erwähnen muss, wenn man über den Wahlkampf spricht. Einmal ist da ein gewisser Normalisierungseffekt. Der Mensch hat ja die Angewohnheit, dass er sich mit der Zeit an so ziemlich alles gewöhnen kann. Und nach vielen Jahren dieser harten Bandagen, nach 9 Jahren Trump, gibt es wenig, was einen in den USA noch schocken kann. Und das gilt auch für die amerikanische Bevölkerung. Also Aussagen, die vor einem Jahrzehnt noch für einen handfesten Skandal gesorgt hätten, werden da vielerorts einfach achselzuckend zur Kenntnis genommen heute. Und das andere ist natürlich das, dass die Amerikaner schon einmal 4 Jahre Trump erlebt haben, schon einmal 4 Jahre Trump im Amt erlebt hatten, 8 Jahre Trump in Wahlkämpfen. Und da, glaube ich, auch durchaus differenzieren können zwischen dem Wahlkämpfer Trump und dem Präsidenten Trump, den sie nicht immer in allzu schlechter Erinnerung behalten haben. Also ich glaube, das ist wirklich eine Perspektivenfrage. Für uns sehr, sehr hart, sehr unerbittlich, sehr unnachgiebig. Für die Amerikaner wahrscheinlich aber inzwischen ein Wahlkampf, wie man ihn erwarten würde.
Und spaltet dieser Wahlkampf die Gesellschaft in den USA?
Ich glaube, er vertieft die Spaltung. Die Gesellschaft in den USA, das ist jetzt eher eine Plattitüde, ist natürlich gespalten. Ich glaube aber, im Wahlkampf werden diese Spaltungen und diese Polarisierungen und die mit einhergehenden Brüche werden nochmal deutlicher, werden sichtbarer, wie unter einer Lupe so ein bisschen, nicht? Natürlich auch, Wahlkämpfe sind emotionale Angelegenheiten. Viele Menschen haben da ein sehr, sehr großes emotionales Investment, was sie reinstecken, in den einen oder in den anderen Wahlkampf. Haben da auch wirklich, wie man schön sagt, Stakes in the game. Und das ist nicht wie bei uns mit dem Bundestagswahlkampf nicht, wo man dann weiß, es kommt eine Koalition raus und dann wird ein Kompromiss schließen müssen. Das ist eine Richtungsentscheidung und so wird sie auch wahrgenommen. Und in einem Zwei-Parteien-System wie den USA, Demokraten, Republikaner, hat es natürlich den Effekt, dass die Brüche ganz, ganz sichtbar werden und ganz, ganz stark zutage treten. Und das sehen wir auch jetzt wieder.
Sie haben schon angesprochen, bei uns schütteln viele gerade über Trump den Kopf. Das ist seine Sprache, seine Wortwahl. Diese Beleidigungen, ja auch Lügen, ist oft auch frauenfeindlich. Und trotzdem, was schätzen seine Anhänger an ihm? Sie haben es ja schon angedeutet.
Richtig. Ich glaube, einmal ist es wirklich diese unverstellte Authentizität, die man Trump zuschreibt. Die kann man auch so sehen. Und das andere ist, glaube ich, dass, ich hatte es bereits erwähnt, diese Differenzierung dann doch da ist. Ne? Dass man sagt, man hat 4 Jahre Trump erlebt. Die sind vielen Amerikanerinnen und Amerikanern auch gar nicht so schlecht in Erinnerung. Natürlich die Endphase mit der Pandemie. Sturm aufs Kapitol war sehr holprig. Aber wenn man sich mal überlegt, die Anhänger würden ins Feld führen, gut, die Wirtschaft war am Brummen. Heute haben wir relativ hohe Inflationsraten und ein wirtschaftliches Klima, was als schwierig wahrgenommen wird, auch wenn die Faktenlage dem nicht immer irgendwie nahe kommt. Es gab keinen Ukraine-Krieg. Ne? Die Botschaft wäre, Trump hat über eine Periode präsidiert, in der die USA sich weitgehend aus Konflikten zurückgehalten hatten. Es gab keinen Abzug auf Afghanistan, der als dämlich empfunden wurde. Kurzum, im Nachhinein gibt es eine Art Nostalgie-Effekt, der vieles überlagert. Und den Amerikanern, glaube ich, vielen Amerikanern einem Licht erscheint, dass sie sagen, gut, Trump, das ist jemand, der teilt ordentlich aus. Da ist um jedes Wort für getriebenes Gold zu nehmen. Aber als Präsident hat man relativ positive Erinnerungen an das, was war. Und man nimmt ihn eben auch stark wahr in Abgrenzung zu den anderen Karrierepolitikern, nicht? Die dann doch, wie bei uns auch, mit diesem Ruch des nicht immer ganz Ehrlichen behaftet sind. Der Außenseiter Trump ist natürlich ein anderer Fall. Und das spricht viele Menschen, gerade sogenannte Low-Information-Voters, Menschen, die sich nur am Rande mit Politik beschäftigen, an. Emotional, aber eben auch auf der inhaltlichen Ebene, durch mappige Aussagen, durch harte Statements, durch eine gewisse Konfrontationslust, Konfrontationsbereitschaft. Und das ist ein Muster, glaube ich, das ist nicht in den USA spezifisch, kommt aber in den USA ganz besonders deutlich und eindrücklich zu tragen.
Aber bei uns machen sich eben doch viele Sorgen, sollte Trump an die Macht kommen. Sind es aus deutscher Sicht dann berechtigte Sorgen und wenn ja, warum?
Ich glaube, Sorgen kann man sich immer machen und es ist mit Sicherheit auch richtig, dass eine erneute Amtszeit Trumps eine große Herausforderung für internationale Staatengemeinschaft und auch für die US-Demokratie wäre, also für uns, aber auch für Institutionen und Strukturen der amerikanischen Ordnung. Das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen. Gleichwohl würde ich davor warnen, auch im Falle eines Trump-Sieges, der natürlich noch nicht ausgemacht ist, in Panik zu verfallen oder gleich den Teufel an die Wand zu malen. In Deutschland gibt es nach meiner Beobachtung immer recht schnell diese Weltuntergangsstimmung, die in vielen Fällen schon deshalb nicht gerechtfertigt ist, weil die Realität einfach vielschichtiger und komplexer ist. Auch ein Präsident Trump ist ja kein Halbgott, der nach Lust und Laune regieren könnte, wäre er im Amt. Er braucht die entsprechenden Mehrheiten im Kongress zum Beispiel, ohne kann auch ein US-Präsident etwa in Budgetfragen oder in Richterernennungen wenig machen. Die große Frage ist natürlich die, auch und vielleicht zur ersten Amtszeit, ob ein Trump, der mit diesem ganzen Gewicht der Gerichtsprozesse an die Macht kommt, wieder an die Macht kommt, ob der eine gewisse Radikalität, eine Unversöhnlichkeit, eine Rachsucht mit sich bringt, die vor 8 Jahren noch nicht gegeben war. Aber auch hier gilt es natürlich, glaube ich jedenfalls, dass es ein schlauer Angang wäre, keine Kaffeesatzleserei zu betreiben, sondern eher abzuwarten. Man darf sich auch nicht denken, dass es da eine Art monolithischen Machtblock hinter Trump gäbe, der ihn quasi lenkt und dass Trump als Impulspolitiker nur impulsive Entscheidungen trifft. Also vielmehr gibt es da eine Vielzahl, ein buntes Potpourri an mehr oder weniger einflussreichen Akteuren, die alle Anteil an der präsidialen Macht haben wollen. Man denke etwa an Trumps Familie, seine Tochter Ivanka, seinen Schwiegersohn Jared Kushner, der ja schon während der ersten Administration Senior Advisor, also Chefberater war. Dann gibt es ja dieses derzeitige Kampagnenteam mit Civil Wilds, Chris LaCivita, die im Falle einer erfolgreichen Kampagne natürlich auch versuchen werden, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Dann gibt es Angehörige des Establishment, die Trump zwar gerne verhöhnt und verachtet, die er natürlich brauchen wird, um die Mehrheiten im Kongress zu sichern. Und dann gibt es natürlich diverse Investoren aus dem Silicon Valley, Einzelpersonen wie Elon Musk, also ein großes, buntes Gemenge. Und ich glaube, die große Geschichte oder die große Story wäre dann eher die, wer kann wirklich Einfluss auf Trump nehmen, auf die Administration nehmen, dass es eine von vornherein ausgeklügelte Strategie gibt, man zu verfahren hat, ist auch aufgrund dieser unterschiedlichen Interessenlagen, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen, diese Theorie nicht. Also Bedenken sind auf jeden Fall, glaube ich, angebracht und natürlich auch ein, wie man so schön sagt, closely monitoring. Aber ich glaube, man hat da immer so ein bisschen einen sehr monolithischen Angang an die Dinge. Und in Wahrheit wäre auch in der Trump-Präsidentschaft, wir haben es bereits einmal gesehen, zunächst einmal ein Ausprobieren, ein Auslavieren, wer nun wirklich genau welche Machtressourcen, welche Machtpositionen in Anspruch nehmen kann.
Aber Sie haben es auch gesagt, jetzt wird erstmal gewählt und es könnte ja auch eine Präsidentin Kamala Harris geben. Worauf müssen wir uns dann einstellen?
Ich glaube, auf wenig Neues. Harris steht, wenn sie für etwas steht, auf jeden Fall für Kontinuität mit der Biden-Regierung. Das macht sie zum Wahlkampf nicht immer klar deutlich, einfach auch aufgrund der weniger überzeugenden Beliebtheit des Bidens. Aber sowohl personal, es mag da einige Änderungen, Abweichungen geben, als auch politisch wird es eine starke Kontinuitätspräsidentschaft werden, wenn Harris gewählt wird. Auch bei Harris wird sich die Frage stellen, kann sie, wie das Biden noch 2020 konnte für 2 Jahre, kann sie durchregieren sozusagen mit einem Kongress, der ihr wohlgesonnen ist. Momentan sieht es da etwas halbrig aus. Die Republikaner haben gute Chancen, 2 wichtige Senatssitze zu gewinnen, in West Virginia, in Montana. Sie wird also innenpolitisch stark unter Druck stehen, wird viele Kompromisse eingehen müssen, wenn es soweit kommt. Außenpolitisch für uns Europäer können wir aber erwarten, klares Bekenntnis zum Multilateralismus, klares Bekenntnis zur NATO, klares Bekenntnis zur transatlantischen Freundschaft. Natürlich wird es auch da Punkte geben, die angesprochen werden, wenn auch in einer anderen Form, in einer anderen Weise, mehr diplomatisch, weniger offensiv vor der Kamera. Denken Sie etwa an die NATO-Verpflichtungen, die die europäischen Partner der USA, auch Deutschland, eingegangen sind. Maßgeblich das 2%-Ziel, also die Forderung, die Abmachung, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Das hat Trump immer sehr, sehr offensiv und auch sehr aggressiv adressiert, auch gerne vor laufender Kamera. Die Harris-Regierung und auch jetzt schon die Biden-Regierung würde das natürlich ähnlich sehen, aber würde natürlich andere Kanäle bemühen und im ganzen Ton, in der Art und Weise, wie das Thema angesprochen wird, freundlicher auftreten. Dennoch, es gibt immer gewisse Schnittmengen auch, was die gemeinschaftliche Politik der Amerikaner gegenüber Europa angeht. Und auch Themen, da würden sich Trump und Harris wohl eher in der Finalität unterscheiden als in der Substanz. Dennoch, Trump natürlich eine große Unsicherheit, ein Bruch, Harris vor allem Kontinuität und ein Weiter-so.
Herr Bitschnau, es wird ja schon so prognostiziert, es wird eng. Wie eng wird dieser Wahlausgang aus Ihrer Sicht?
Tja, da bräuchte man eine Glaskugel nicht. Also ich glaube, der Konsens ist schon der, das wird die engste Wahl wahrscheinlich seit 24 Jahren, ab seit 2000, als es diesen sehr, sehr bemerkenswert engen Wahlkampf gab zwischen Al Gore und George Bush. Es ist noch nicht ganz klar, wie eng es wirklich wird, weil die Umfragen mit Prognosen mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet sind und natürlich alles möglich wäre, ne? Dass die Umfragen unisono in eine Richtung abweichen und Kamala Harris am Ende einen relativ einfachen Sieg erringt, als auch, dass der gleiche eintritt wie vor einigen Jahren, also 16/20, und dass Trump in den Umfragen stark unterschätzt wird. Falls dem so sein sollte, hat Trump die Wahl in der Tasche, falls nicht, hat Harris gute Chancen. Beides ist zum jetzigen Zeitpunkt möglich. 50-50 sagen die meisten Experten. Ich bin momentan geneigt, Harris einen Tick vorne zu sehen, vielleicht eine 60-40-Wahl. Am Ende wird ganz entscheidend sein, ob die Umfrageinstitute es geschafft haben, jetzt auch die Trump-Wähler zu erreichen, die noch 4 oder 8 Jahre zuvor eben nicht erreicht werden konnten und am Wahltag aber en masse aufgetreten sind. Es bleibt in jedem Fall spannend.